Herzlich willkommen bei Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen. Heute dreht sich alles um Humangenetik. Ich finde ein Thema, das für viele Menschen oder für einige Menschen, unter anderem mit Lohn und auch für ihre Familien, ganz zentral ist und vielleicht auch gleichzeitig oft schwer greifbar bleibt. Denn wenn eine seltene Erkrankung im Raum steht, tauchen schnell viele Fragen auf, wie zum Beispiel, was genau bedeutet eigentlich genetisch? Was kann man heute wirklich untersuchen? Wie sicher ist so eine Diagnose? Und was heißt ein Befund eigentlich für Geschwister, für Eltern und auch für eigene Kinder? Und an welchem Punkt hilft Genetik ganz praktisch im Alltag? Es betrifft also die Familienplanung und den Blick in die Zukunft. Darüber spreche ich heute mit Frau Dr. Theresa Neuhahn. Sie ist Fachärztin für Humangenetik am Medizinischen Genetischen Zentrum in München. Und dort dürfen wir auch heute live sein. Hier begleitet sie Menschen mit seltenen Erkrankungen unter anderem und sie beschreibt Humangenetikerinnen und Humangenetiker selbst als eine Art Hausärzte für seltene Erkrankungen. Finde ich sehr spannend. Ich möchte heute vor allem verstehen, was Humangenetik für Menschen mit Lohn konkret leisten kann und deshalb freue ich mich sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, Frau Dr. Neuhahn. Schön, dass wir hier sein dürfen in Ihren Räumlichkeiten hier.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
Wir sind hier sehr zentral in München und schön, dass wir sprechen können. Fangen wir mal ganz vorne an. Wenn wir unter anderem über Menschen mit Lohn sprechen und so eine Verdachtsdiagnose im Raum steht, kommt ab und zu auch mal das Wort Humangenetik dann dazu. Mal aus Ihren eigenen Worten, Sie sind die Expertin. Was ist eigentlich genau damit gemeint und wieso ist das in so einem Fachbereich für seltene Erkrankungen so relevant?
Die Humangenetik ist ein Fachgebiet in der Medizin. Viele fragen uns ja auch dann im Ersten, was haben Sie denn studiert? Also wir sind ganz normale Ärzte und es ist ein eigener Facharzt. Das Besondere am Bereich der Humangenetik ist, dass wir zum einen ein diagnostisches Fach sind. Also wir stellen Diagnosen, überprüfen Differentialdiagnosen, ein bisschen auch wie ein Labormediziner, weil die humangenetische Diagnostik ja auch viel im Labor stattfindet. Wir sprechen aber auch mit den Patienten, also wir sind auch ein sprechendes Fach. Das heißt, ein Patient, der zur Humangenetik geht, der kommt mit einer Fragestellung, habe ich diese Diagnose, ja oder nein? Wir sprechen mit ihm, wir klären auf und veranlassen auch direkt die Diagnostik.
Klingt super relevant. Und warum glauben Sie, woher kommt es, dass, glaube ich, wenige über die Humangenetik wissen? Weil Sie meinen auch, Sie werden ganz oft gefragt, was haben Sie eigentlich studiert? Ja. Und klar, wir sind viel im Gesundheitswesen unterwegs. Ich glaube nicht, große Vermutung, dass die Humangenetik bei allen so zentral verankert ist und dass man genau betiteln könnte, was Sie eigentlich machen. Was glauben Sie, woher das kommt?
Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen historisch gewachsen tatsächlich, weil die Humangenetik hat sich, ist auch eines der jüngsten Fächer sicherlich in der Medizin, also auch als Fachrichtung, als eigener Facharzt. Und dadurch auch gerade bei vielen anderen Kollegen noch gar nicht so verankert, bei den anderen Fachrichtungen, dass es ja auch die Humangenetiker gibt. Dazu kommt noch dazu, dass wir früher auch wirklich sehr im Bereich der sehr, sehr seltenen Erkrankungen oder wenn man schon eine ganz klare Verdachtsdiagnose auf ein bestimmtes genetisches Krankheitsbild hatte, hinzugezogen wurden. Jetzt heutzutage, wo wir viel mehr wissen über Genetik, wo die Diagnostikmöglichkeiten gerade in den letzten 10 Jahren exponentiell angestiegen sind, wir viel mehr Diagnosen stellen und viel mehr verstehen, dass viel mehr auch genetisch ist, was wir dachten und sich nicht jedes Krankheitsbild immer mit irgendwelchen völlig klassischen Manifestationen zeigt, kommt es immer mehr ins Bewusstsein, auch in der Allgemeinbevölkerung, auch bei den anderen Kollegen, aber es dauert. Also aber die Bedeutung der Humangenetik ist exponentiell wachsend in der Medizin.
Total. Ich habe 2 Thesen im Kopf, die möchte ich mit Ihnen teilen. These Nummer 1, Sie haben also nur mit seltenen und sehr, sehr seltenen Erkrankungen zu tun oder auch für, ich sage jetzt mal, große Volkskrankheiten oder eigentlich nicht? Fragezeichen?
Also ganz klassisch sind die genetisch bedingten Erkrankungen in der Regel seltene Erkrankungen. Tatsächlich ist es aber so, dass wir bei vielen von den sogenannten in Anführungsstrichen Volkserkrankungen heutzutage auch wissen, dass es da genetische Differentialdiagnosen gibt. Also das heißt, als Beispiel, der Patient mit Bluthochdruck kann durchaus auch eine genetisch bedingte Grunderkrankung haben, die an und für sich selten ist, sich aber durch den Bluthochdruck äußert. Und deswegen sind wir immer mehr, ich nenne es immer so im Jargon, der Differentialdiagnosen-Beipackzettel. Da gehört die Genetik immer häufiger hin, auch bei den Volkskrankheiten.
Ja, macht total Sinn. Klingt ein wenig nach Sherlock Holmes, ne? Also dass sie natürlich auch schauen und auf die Suche gehen. These Nummer zwei kann man sagen, dass sie viel dazu beitragen, also sie und ihre Kolleginnen und Kollegen, dass sehr seltene Erkrankungen irgendwann nicht mehr so selten sind, weil sie genau schauen, wo kommt das her, was kann passieren, dass man dafür sorgt, dass man eine Krankheit besser versteht und irgendwann neu einordnet, weil sie viel entdecken.
Ja, es ist so, dass wir bei vielen Erkrankungen, von denen wir früher gedacht haben, dass sie selten sind, weil wir immer auf klassische Symptome geachtet haben. Ich meine, die Lohn ist ein Paradebeispiel. Man hat immer gedacht, es kann nur der junge Mann sein, der plötzlich einen Visusverlust hat. Hm. Keiner hat bei der älteren Dame, die sagte, ich sehe plötzlich nicht mehr so gut, an eine Lohn gedacht und keiner hat beim Kind an eine Lohn gedacht. Jetzt, wo wir die Molekulargenetik haben, sehen wir, das sind nicht immer nur diese klassischen Symptome. Manchmal sind das auch andere Symptome, die alle in der gleichen dann Endstrecke enden. Aber das ist bei vielen Erkrankungen so, dass wir sehen, das klinische Bild ist viel breiter und dadurch werden viele Diagnosen auch häufiger gestellt. Gleichzeitig ist es allerdings auch so, dass wir viel mehr ultraseltene Erkrankungen entdecken, weil wir es einfach viel besser können.
Und das haben auch viele Betroffene hier in diesem Podcast schon berichtet, die hier auch schon zu Gast waren, dass es immer unterschiedlich angefangen hat. Sie haben mal in einem Artikel gesagt, Humangenetiker seien gewissermaßen Hausärzte für seltene Erkrankungen. Finde ich super spannend. Wir haben irgendwie alle ein Bild davon. Aber dennoch, was bedeutet das konkret aus Ihrer Praxis?
Das bedeutet, dass wir tagtäglich mit Menschen mit seltenen, mit unterschiedlichen seltenen Erkrankungen zu tun haben. Das bedeutet zum einen vor allem, dass wir bestimmte seltene Erkrankungen, selten in Anführungsstrichen, es gibt ja welche, die haben eine Frequenz von 1 zu 2000, also so selten ist es gar nicht. Und davon sehen wir einfach regelmäßig Patienten. Das heißt, die Krankheitsbilder, die für den anderen total selten sind, sind uns vertraut. Auf der anderen Seite bedeutet es aber auch, dass wir überhaupt gar keine Angst davor haben, wenn wir einen Patienten sehen, und das gibt's in der Genetik immer wieder, wo wir erst 5 Fälle in der Literatur haben und davor noch nie einen damit gesehen haben.
Wow.
Weil wir das kennen. Wir kennen, dass man jetzt nicht üppige Literaturlagen und Leitlinien hat. Wir sind es gewohnt, uns auf Literaturrecherche zu begeben. Wir sind es auch gewohnt, mal Kollegen anzuschreiben, der so eine Publikation geschrieben hat und sagen, also du hast mal 5 publiziert. Ich habe jetzt auch eine solche Person hier mit der genetischen Variante und der hat das und das. Passt das? Das kennen wir. Das ist unser Alltag.
Ja. Super spannend und auch, also jeder Fall ist ja auch sehr speziell, ne? Also, dass es dann auch richtig wahrscheinlich im Gedächtnis bleibt. Und Sie haben recht, es gibt ja ultraseltene Erkrankungen, da sind 8 Betroffene auf der Welt, die man kennt, ja viel, ne? Und viele Betroffene haben ja auch noch nie Kontakt zu anderen Betroffenen gehabt, ne?
Genau.
Also, das teilen ja auch die seltenen Erkrankungen. Nun, nehmen wir mal an, ein Patient bekommt leider die Diagnose einer seltenen Erkrankung, wird von einem Facharzt gestellt. Es gibt ja unterschiedliche Erkrankungen, unterschiedliche Fachrichtungen. Wann kommen dann Patienten oder auch wie kommen dann Patienten zu Ihnen? Also ab wann beginnt denn Ihre Arbeit mit dem Patienten? Weil ich denke ja nicht, dass ein Patient zuerst zu Ihnen kommt, sondern da wird wahrscheinlich in den meisten Fällen vorher einiges passiert sein.
Das ist ganz unterschiedlich. Also es gibt mehrere klassische Wege. Ein klassischer Weg ist tatsächlich, der Patient ist bei einem bestimmten Facharzt in Betreuung. Mhm. Und der Facharzt, Fachärztin hat dann den Verdacht auf eine bestimmte genetisch bedingte Erkrankung und überweist den Patienten zu uns mit schon einem gewissen Hintergedanken, könnte aus dem Formenkreis sein. Wir sprechen mit dem Patienten, machen die Diagnostik und übernehmen dann natürlich auch danach die Befundbesprechung und Koordination auch mit den weiteren Fachrichtungen. Der andere Weg ist, weil man muss tatsächlich sagen, die genetische Abklärung, wie ich ja eingangs schon gesagt hatte, wird immer wichtiger und bei vielen Erkrankungen von immer zentralerer Bedeutung. Und es gibt durchaus auch die Fachärzte, die selber schon die Diagnostik veranlassen. Das ist auch etwas, was wir tatsächlich als Humangenetiker ein bisschen auch forcieren, dass unsere Kollegen sich trauen, genetische Diagnostik zu veranlassen, weil wir sind nicht so viele Humangenetiker in Deutschland. Und wenn man jetzt alle Patienten, wo eine Differentialdiagnose Genetik im Raum steht, zum Facharzt für Humangenetik, Fachärztin für Humangenetik schickt, dann haben wir irre Wartezeiten. Das heißt, die Fachärzte, die sich auch mit den Diagnosen auskennen, mit denen vertraut sind, veranlassen zum Teil die Untersuchungen auch selber. Also zum Beispiel jetzt die gebildeten Augenärzte, Augenärztinnen oder auch die Kinderärzte, Kinderärztinnen. Und dann hat der Patient eine Diagnose und kommt dann zur Befundbesprechung zu uns. Das ist auch einer der Wege. Ganz selten ist es tatsächlich so, dass die Patienten selber recherchieren und zu uns kommen. Das gibt es aber auch immer noch. Ja.
Als eine Art Hilferuf oder als man kommt nicht weiter, man vermutet was anderes, man möchte es verstehen.
Der tut natürlich auch gut immer mal wieder. Es gibt ja auch immer mal wieder diese Pressewellen, wenn jemand, der in der Öffentlichkeit steht, mit einer seltenen Erkrankung diagnostiziert wird. Und das macht dann schon bei Personen, die auch sonderbare Symptome haben, die sie nicht einordnen können, die schon lange Odysseen hinter sich haben. So, Mensch, vielleicht könnte es ja auch bei mir sowas sein, fangen an nachzulesen, weil sie sich mit Betroffenen austauschen. Oder manchmal eben auch tatsächlich dieses, keiner weiß, was ich habe, jetzt probiere ich den Facharzt auch noch aus. Genau, also das sind die verschiedenen Einfallpforten, aber sind sehr unterschiedlich.
Aber die Humangenetik geht ja auch über die Diagnose hinaus. Was würden Sie denn sagen, wann würde ein humangenetischer Termin, so nenne ich es jetzt mal, bei der Lohn Sinn machen, wenn die Diagnose steht und wenn man in die Familiengeschichte auch schauen möchte? Und welche Themen bringen Patienten mit? Das sind wahrscheinlich, wie ich es schon erwähnt habe, Zukunftspläne, soll ich gehen, haben Sie werden wahrscheinlich ganz viele Fragen, die den Alltag betreffen, gestellt bekommen, oder?
Ja. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wann der Erstkontakt ist. Wenn der Erstkontakt natürlich so ist, dass der Patient vor der Diagnostik schon zu uns kommt, weil es heißt, die betreuenden Ärzte haben vermutet, es könnte jetzt eben zum Beispiel Lohn sein und er kommt zu uns, wir machen die Diagnostik, hat man manchmal schon im Erstgespräch ein bisschen Themen abgegriffen. Letztlich beginnt der große Teil, da hat sich die Humangenetik in den letzten Jahren noch extrem gewandelt, ja, muss man sagen. Das war früher noch ganz anders. Da war das Erstgespräch viel zentraler inzwischen, also vor der Diagnostik. Und inzwischen ist es tatsächlich so, dass die große Arbeit, weil wir auch so viele Diagnosen stellen, hinten raus, wenn der Befund da ist, in der Humangenetik leisten. Und zwar zum einen natürlich erstmal, was ist die Diagnose? Wir müssen die Diagnose erklären. Die großen Fragen, die Patienten haben, sind individuell extrem unterschiedlich. Kommt natürlich auch darauf an, in welchem Lebenszeitpunkt der Patient gerade ist. Ja. Wenn wir ein Kind diagnostizieren, ist es häufig die weitere Familienplanung der Eltern, die relativ zentral im Raum steht. Bei einem erwachsenen Menschen ist es mehr die eigene Familienplanung. Wenn der jetzt aber auch schon weit über 40 ist und das schon abgeschlossen hat, dann steht das gar nicht mehr so im Raum.
Ja.
Aber tatsächlich Familienplanung, kann das vererbt werden, ja oder nein? Wie hoch sind die Wiederholungswahrscheinlichkeiten? Ist immer ein sehr zentrales Thema in der Humangenetik. Dazu muss man ja auch immer die Erbgänge ganz genau erläutern, gibt ja verschiedene. Was auch immer ein ganz zentrales Thema ist, was kann man denn jetzt machen? Und ja, es gibt manche Erkrankungen, da können wir tatsächlich ja therapeutisch ansetzen. Da gibt es therapeutische Hebel, wo man dann sagt, man kann bestimmte Medikamente geben. Oder bei ganz wenigen gibt es ja sogar auch schon erste Gentherapien zugelassen. Aber das ist ja tatsächlich eher so die Ausnahme. Aber allein schon das ganze Management, muss ich auf bestimmte Dinge achten? Welche fachärztlichen Kontrollen brauche ich? Gibt es Maßnahmen, die ich vermeiden sollte? Das gibt es ja auch relativ häufig. Man sagt, das lieber nicht machen, das könnte es verschlechtern. Genauso aber auch wie die Prognose. Ne? Also wird die Symptomatik mehr, treten zusätzliche Symptome auf? Wie wird der Verlauf sein? Das sind so sicherlich die Hauptfragestellungen, die wir haben.
Das heißt, Sie sprechen mit Patienten, aber auch teilweise mit ganzen Familien. Also laden Sie auch mehrere Personen ein, um so eine Komplexität zu besprechen, wenn man auch sagt, oder auch vielleicht die Frage in den Raum stellt, möchte man sich testen lassen, um zu erfahren, ob jetzt zum Beispiel eine Erkrankung vererbbar ist und wie sie vererbbar sein kann?
Also was wir dann an sich immer empfehlen, ist, wenn bei einem Angehörigen oder wenn bei einer Person eine solche Diagnose gestellt wird, dass sich die interessierten Angehörigen bei uns in der Sprechstunde vorstellen können. Ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend. Für mich persönlich aus meiner Erfahrung heraus, so ganze große Familien zu beraten, dass man sagt, man nimmt gleich 6, 7 in eine Sprechstunde, wäre so ein bisschen zeiteffizient. Da muss man immer so ein bisschen beachten, wie dann die Dynamiken in der Familie sind, weil da sind dann schon, der eine möchte es vielleicht wissen, der andere nicht und dann man sich nicht, das zu sagen. Ja. Ich persönlich finde es immer besser, wenn die entweder wirklich 2, die sich sehr nahe stehen, maximal kommen, oder eben tatsächlich die Personen alleine in die Sprechstunde kommen und sich informieren und beraten. Oder dass man ein Erstgespräch macht, wo mehrere dabei sind und er mehr allgemein erklärt und dann individuell dann nochmal bespricht, weil sich da schon auch gewisse Dynamiken entwickeln können. Also das haben wir schon erlebt.
Gerade auf die Dynamiken, ne? Also einzugehen, da geht man ja über das Thema Diagnose hinaus. Das heißt, man muss wahrscheinlich auch oder man wird oder sie wird wahrscheinlich auch emotionale Themen besprechen, wenn es darum geht, wie betrifft es mich, wie betrifft es vielleicht meine Kinder, die ich vielleicht plane und muss ich vielleicht meine Eltern nochmal fragen, ob die wissen, was da vielleicht los war, weil ich würde es gerne wissen. Wir haben auch schon in diesem Podcast über Morbus Fabry gesprochen, wo es ja auch wirklich manchmal vom Vater an die Tochter und von der Tochter wieder an den eigenen Sohn vererbt wird und das auch zu Konflikten kam in den Familien. Das sind natürlich Besprechungspunkte, wo es auch viel um Vermeidung ging. Man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Und bei den Eltern gibt es auch so einen Druck, eine Art Schuldgefühl. Das heißt, sie müssen wahrscheinlich auch ganz viele emotionale Themen mit bearbeiten.
Ja, das Thema Schuld ist immer groß in der Genetik. Ja. Das ist auch etwas, was wir inzwischen häufig proaktiv ansprechen, weil das manchmal auch gar nicht so thematisiert wird. Aber das ist häufig ein Thema in den Familien, gerade bei den Eltern dieses Gefühl, ich bin schuld daran, dass mein Kind jetzt, wie beim, das Beispiel Lohn ist von daher ganz gut, weil ja die Mütter häufig asymptomatisch sind, die Söhne dann betroffen sind, dass da die Mütter häufig schon auch sehr große Konflikte austragen und das sich manchmal auch gar nicht trauen, vor uns anzusprechen. Das hilft dann schon, wenn wir proaktiv vorsichtig in die Richtung gehen und da auch ein bisschen die Gesprächsführung bahnen.
Und wo würden Sie sagen, hat so eine genetische Diagnostik ihre Grenzen? Weil Sie können ja nicht jede Frage beantworten, weil ja nicht jedem Patienten helfen. Wo müssen Sie eine Grenze ziehen?
Wenn wir einen auffälligen Befund haben, können wir keine hochindividuellen Verläufe abstecken. Das ist natürlich das, was die betroffenen Personen eigentlich immer hören wollen. Die wollen wissen, und was passiert jetzt genau mit mir? Ja, und gerade bei Erkrankungen, die eine hohe Variabilität haben, also die eine hohe Ausprägungsbreite haben oder auch eine reduzierte Penetranz, also wo nicht jeder, der eine genetische Variante trägt, auch zwangsläufig erkrankt, das ist manchmal schwierig, denn dass man nicht genau weiß, wo man landet mit der Symptomatik und man nicht ganz individuell vorhersagen kann, bei dir wird es so laufen. Dann hat natürlich genetische Diagnostik immer, genauso wie jedes diagnostische Verfahren, irgendwo auch Lücken. Wir haben fast nie die 100% in der Medizin. Das ist ja immer das Problem.
Ja.
Das heißt, es gibt manchmal Patienten, die haben ganz klassische Symptome von eben zum Beispiel einer Lohn. Und die Augenärzte sagen uns, das muss eine Lohn sein und wir sehen die Variante nicht.
Okay.
Das gibt's.
Das gibt's, ja.
Entweder, weil es vielleicht ein Lohngen ist, was man noch nicht kennt, das sind ja jetzt auch in den letzten Jahren nochmal neu beschrieben worden, oder weil es tatsächlich, das ist ja nochmal sehr besonders mit diesem mitochondrialen Erbgang, wir machen die Diagnostik aus Blut und man sieht die vielleicht bei dem einen Patienten im Blut nicht. Kann ganz verschiedene Gründe haben, warum wir die Variante nicht sehen oder weil die Technik es nicht nachweisen kann, weil es in bestimmten Regionen ist, wie auch immer. Aber deswegen haben wir immer auch gewisse diagnostische Lücken bei Patienten, die mit ganz klassischen Symptomen daherkommen und wir es aber nicht bestätigen können.
Wie schicken Sie diese PatientInnen nach Hause, wenn es so diffus bleibt, wenn es keine Therapie gibt und Sie können eigentlich nicht weiterhelfen?
Da müssen wir immer im engen Austausch bleiben, auch mit den weiterbetreuenden Fachärztinnen und Fachärzten. Also wir haben da bei den zum Glück ja sehr wenigen Patienten, wo man sagt, ach, das ist so klassisch.
Ja.
Das muss das sein. Da muss man sich da mit den betreuenden Fachärztinnen und Fachärzten auseinandersetzen, ob man auch solchen Patienten nicht mal klinisch die Diagnose geben kann, ohne die genetische Bestätigung zu haben. Das gibt's ja. Also wir können so wie früher sagen, klinisch ist es das. Zum anderen ist es natürlich so, dass wir die Patienten und Patientinnen natürlich auch immer weiter bei uns anbinden und sagen, fragen Sie in einem Jahr nochmal nach, vielleicht können wir dann mit einem neuen Testverfahren oder neuen Erkenntnis nochmal nachuntersuchen. Wir schicken, früher war die Genetik so ein bisschen flapsig gesagt, immer so ein One-Stop-Shop. Also man ist einmal zur Genetik gegangen und das war's. Das sind wir ja gar nicht mehr. Wir bezahlen, das ist ja auch das, was vorhin mit dem Thema Ärzte für seltene Erkrankungen, Hausärzte. Wir bleiben schon, auch wenn wir nichts akut behandeln, therapieren im Verlauf, aber wir bleiben mit dem Patienten in Kontakt, wir gucken, was gibt's Neues. Sowohl für die diagnostizierten als auch für die undiagnostizierten Patienten. Mhm. Und noch eine Sache vielleicht zu dem Patienten. Es gibt ja auch viele, ich sage immer Patienten, ich meine das natürlich genderneutral, genauso die Patientinnen. Ja. Wenn die zu uns geschickt werden mit einer diffusen Symptomatik und wir eine konkrete Fragestellung haben, schließt das aus, ist das ja schon auch ein Gewinn für die Patienten. Wenn wir in der Genetik es nicht nachweisen, ist es ja auch ein Ausschluss von gewissen Sachen, gerade wenn es nicht ganz klassisch für bestimmte Symptome ist. Und das hat natürlich auch eine Aussagekraft.
Also Stück für Stück kann man sich dem Thema vielleicht nähern. Ja. Ne? Und wenn es nur ein Ausschluss ist. Wie gehen Sie auch als Team mit emotionalen Fällen um? Besprechen Sie sich da? Haben Sie da die Möglichkeit? Weil ich denke, dass Sie alle Arten von Familiengeschichten wahrscheinlich schon erlebt und gehört haben und gesehen haben.
Wir haben hier bei uns den großen Vorteil, dass wir ein großes ärztliches Team sind. Wir sind ja über 25 Ärzte hier. Ja, wow. Und sind da auch im Austausch. Und das ist sehr gut, weil jeder hat unterschiedliche Erfahrungen. Viele haben schon langjährige Erfahrungen und wir tauschen uns da auch aus. Haben auch ab und zu mal tatsächlich so Unterstützung von einer Kollegin, die von extern wie so ein bisschen so eine Mediation macht, wenn solche Themen aufkommen. Das haben wir jetzt auch schon mal gemacht, würden wir auch gerne nochmal wiederholen. Ja. Aber da haben wir sicherlich den Vorteil der großen Kollegenschar. Ja.
Super schön, ist ja auch ganz spannend, denke ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal hinter die Kulissen zu gucken. Und man bearbeitet ja keine Fälle und Diagnosen und Zahlen und Codes, sondern tatsächlich auch Menschen. Ne? Und das spiegeln Sie auch ganz toll wieder. Sie haben schon von anderen Fachdisziplinen gesprochen. Mit wem arbeiten Sie eigentlich so zusammen? Also mit wem sind Sie im Austausch?
Mit allen.
Das wollte ich gerade fragen. Ich stelle mir das vor wie so ein Spinnennetz und eigentlich sehe ich jede Fachrichtung da drumherum, weil das kann ja alles sein.
Also ich habe lange gesagt, die einzigen Fachärzte, mit denen wir nichts zu tun haben, sind die Infektiologen, wobei auch da wird wahrscheinlich es genetische Neigungen geben, warum man bestimmte Infekte bekommt oder nicht. Ja. Aber tatsächlich gibt es inzwischen in der modernen Medizin, würde mir keine Fachrichtung von den klinischen Disziplinen einfallen, wo die Genetik nicht zu einem gewissen Grad auch mit eine Rolle spielt.
Mhm. Wahnsinn. Ja. Okay. Aus welchem Bereich, ja, oder für welchen Bereich haben Sie die meiste Arbeit? Können Sie das so überschlagen?
Naja, ganz traditionell sicherlich da, wo die Genetik ja so ein bisschen herkommt. Die Genetik kommt aus der Pränatalmedizin, Kinderheilkunde, da hat sie sich so ein bisschen losgelöst damals, bis es ein eigenes Fach wurde. Das heißt eben viel natürlich die auffälligen Schwangerschaften begleiten, Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten, Fehlbildungen begleiten, genauso aber auch die onkogenetischen Fragestellungen ist ja immer schon ein großes Gebiet in der Genetik gewesen, familiäre Tumorneigungen. Und traditionell war auch die Genetik immer schon sehr stark in der Neurologie und eben auch Neuropädiatrie, also der Kinderneurologie. Inzwischen, also wie gesagt, wir haben hier auch Kollegen, die kommen aus unterschiedlichen Vorfachbereichen, also wir haben Kollegen, die waren vorher Internisten und die waren vorher in der Kinder- und Jugendpsychiatrie tätig oder in allen möglichen Bereichen, aber in der Augenheilkunde, in der Nephrologie, in der HNO, selbst in der Orthopädie, wenn es um die ganzen skeletalen Erkrankungen geht, also das kann man jetzt unendlich weiterführen. Wir haben überall Überschneidungen. Klingt. Sind wahrscheinlich meine Kollegen gleich sauer, weil ich irgendwas vergessen habe, aber
Sie haben alle vorhin gesagt. Genau, Sie haben alle gesagt. Super spannend, da hat man gleich Lust, mal zu hospitieren, weil also das ist sehr, sehr spannend. Und dennoch haben wir zu Beginn darüber gesprochen, dass Sie Humangenetik oft erläutern müssen und definieren müssen, welche Missverständnisse begegnen Ihnen am meisten im Alltag, wenn es um das Thema Genetik geht. Ob nun von KollegInnen oder Patienten, Presse, Gesellschaft ist ja auch ein Thema. Ne? Also wenn sich bekannte Leute irgendwie outen, eine Erkrankung zu haben, dann gibt es manchmal so einen Push, haben Sie gesagt. Mhm. Und manchmal ergeben sich aber auch Bilder so aus gar nicht so richtigen Fakten. Was sind so die Mythen? Sprechen wir mal über Mythen von Humangenetik.
Ich glaube, so das Erste, was ich selbst von den Leuten, mit denen ich zusammen studiert habe, immer noch höre, ist, dann bist du nur in der Forschung. Ich so, nee, ich sehe sogar Patienten. Was? sind viele sehr irritiert. Aber tatsächlich haben wir, wie ich eingangs schon gesagt habe, eine sehr aktive Sprechstunde, ist auch ganz wichtig. Ein Mythos ist sicherlich auch immer noch, so der klassische Genetikmythos, so ja, meine Familie ist völlig unauffällig, es kann nicht genetisch sein. Also eine unauffällige Familienanamnese sagt eigentlich gar nichts.
Wenn es so einfach wäre, ne?
Oder, ja, genau. Ja. Und was sind noch so ganz klassische Mythen? Naja, wie ich vorhin eben auch schon gesagt habe, hast du überhaupt Medizin studiert? Also das, oder Biologie oder was studiert man da? Aber tatsächlich ist es so, dadurch, die Genetik erlebt ja immer mehr Push, einfach weil es viel mehr in den Alltag kommt. Und ich merke das schon jetzt auch bei den jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die relativ frisch von der Uni sind. Also zu meiner Zeit, ich habe gerade zu so einem Wechsel studiert, da kam die Humangenetik überhaupt erst als Pflichtfach ins Studium. Und so alt bin ich jetzt auch wieder nicht. Aber es war damals noch nicht mal ein scheinpflichtiges Fach.
Okay.
War erst 2002 ist es dann ein scheinpflichtiges Fach. 2003. Und bei mir sogar noch nicht. Und die jüngeren Kollegen kennen alle Genetik. Die finden es auch zunehmend spannend, weil die es auch in den klinischen Vorlesungen viel mehr mitkriegen, dass es halt genetisch bedingte Erkrankungen gibt. Und es wächst sich so langsam rein.
Ja, spannend. Also Sie arbeiten nicht nur am Mikroskop und schauen, ne, sondern sprechen auch mit den Patienten. Super spannend. Gehen wir jetzt davon aus, dass Personen zuhören, wo vielleicht eine Verdachtsdiagnose, vielleicht Lohn im Raum steht und die noch völlig am Anfang stehen und vielleicht auch etwas überfordert sind. Was würden Sie diesen Personen aus Ihrer Sicht, aus Ihrer ExpertInnen-Sicht der Humangenetik mit auf den Weg geben?
Dass ein Facharzt für Humangenetik, Fachärztin für Humangenetik, auch dazu da ist, dass man genau diese Überforderungen und Ängste auch begleitet. Wir kennen das, das ist unser Alltag, dass wir mit Patientinnen und Patienten zu tun haben, denen gerade alles ein bisschen zu viel wird. Wir können ein bisschen einschätzen, wie viel Information jetzt gerade verkraftet wird und wie viel nicht. Und was ich dem Patienten nur mitgeben kann, ist, keine Angst vor der Genetik zu haben. Wir sind ein Fachgebiet, in dem gesprochen wird. Wir haben viel Zeit für Patienten. Wir sind für Rückfragen da, sodass man da keine Sorge haben muss, hinzugehen, sondern da auch einen Partner findet, der einen begleitet über die Erkrankung.
Das haben Sie ganz, ganz toll ausgedrückt und es klingt wie eine große Einladung und es ist nochmal ja umso deutlicher herausgekommen, wie wichtig die Humangenetik ist. Von daher vielen, vielen Dank, dass ich heute mit Ihnen sprechen durfte und dass Sie uns ja so viel über Humangenetik so spannend berichtet haben und uns dem Thema genähert haben. Ich denke, es ist ein absoluter Mehrwert für diesen Podcast. Vielen, vielen Dank, dass wir hier sein durften.
Ja, vielen Dank.
Ich finde, dieses Gespräch hat ja sehr deutlich gezeigt, dass Humangenetik viel mehr ist als nur Laborbefunde, Mikroskope, ja, oder komplizierte Fachbegriffe. Ja, gerade auch für Menschen mit Lohn kann Humangenetik helfen, Zusammenhänge schon besser zu verstehen, finde ich. Die eigene Erkrankung auch einzuordnen und auch vielleicht einige Antworten auf die komplizierten Fragen zu finden, die weit über eine reine Diagnose hinausgehen. Wenn euch also diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit anderen, für die das Thema wichtig sein könnte. Und wenn ihr mehr über Rare Stories erfahren möchtet, schaut gerne in die Shownotes. Und auch alle Informationen zu Frau Dr. Neuhan werden wir in die Shownotes legen. Ich bin Matthias, ich sage danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge von Rare Stories, dem Podcast über seltene Erkrankungen.